Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Es geht bekanntlich nicht darum, wie oft wir fallen, sondern einmal mehr aufzustehen, als wir fallen. Dr. Reinhard Pichler schaut mit diesem humorvollen und tiefsinnigen Rat nach dem Aufstehen auf den nächsten Schritt, nämlich die Krone zu richten, heute mit uns unter dem Thema zwischen Selbstwert und Selbstzweifel, wenn die Krone verrutscht ist. Ich darf Sie begrüßen zur Sendung Lebenshilfe. Am Mikrofon ist Barbara Rummel. Ich darf das Thema gleich weiterreichen an Dr. Reinhard Pichler. Schönen Nachmittag.
Ja, schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass wir gemeinsam eine Stunde verbringen zu einem wichtigen Thema, das jeden von uns betrifft. Weil wer kennt die Situation nicht, dass ihm etwas peinlich ist? Wer kennt die Situationen nicht, wo man am liebsten die Tarnkappe jetzt zur Hand hätte, um sich aus der Affäre zu ziehen, weil es einfach unangenehm gelaufen ist, oft gar nicht durch eigenes Zutun, sondern einfach, weil die ganze Konstellation unangenehm ist oder weil einfach sich andere Menschen lieblos über einem äußern und man verletzt ist und man sich nachher schlecht fühlt. Oder auch, wenn man selbst auch wirklich einen Fehler gemacht hat. Wir sind ja Gott sei Dank nicht perfekt. Das gibt es ja auch viele Sendungen über den Perfektionismus, auch in Radio Maria. Und es tut einfach gut, auch zu merken, okay, ich bin nicht perfekt. Aber was mache ich damit jetzt, wenn ich merke, ich genüge nicht oder ich habe wirklich allen Grund, auch um mich schlecht zu fühlen, weil ich einfach was Falsches getan habe. Wenn uns so ein peinlicher Fehler unterlaufen ist oder wenn wir merken, wir haben etwas übersehen, haben jemand anderen verletzt, dann wird uns normalerweise heiß oder kalt, der Blutdruck steigt, wir sind vom Muskeltonus her angespannt, der ganze Körper gerät in Wallung oder in Erstarrung, je nachdem, was wir für ein Typ sind oder wie wir jetzt reagieren, auch auf eine Überforderung. Und wenn eben wirklich was sehr, sehr Peinliches passiert ist, dann reagieren wir mit einem Schock. Und wir brauchen auch eine Zeit, um uns davon auch wieder zu erholen. Und am besten haben wir diese Zeit, wenn wir die Möglichkeit haben, uns so zurückzuziehen. Und das würde ich eben schon als ersten Punkt einfach raten, wenn was sehr, sehr Unangenehmes passiert ist, wo Sie merken, da muss ich jetzt schauen, dass ich mich wieder selbst zusammenglaube. Da sagt man auf Österreichisch, ich muss mich zusammenglauben. Ja? Also ich muss wieder mich wieder finden, Hochdeutsch. Ja? Ich muss wieder die Einzelteile, die sich von mir einfach fast losgelöst haben, ich bin aufgelöst, müssen sich wieder finden und müssen wieder Zeit haben, zusammenzufinden. Ich muss wieder mein Selbst so weit stabil bekommen, damit ich wieder aufrecht gehen kann, damit ich wieder meine Krone, die eben verrutscht ist oder die wirklich in den Schmutz gefallen ist, die vielleicht sogar verbeult ist, die muss ich einfach wieder so hinkriegen, dass ich mir denke, okay, ich lasse mir nichts anmerken und ich gehe weiter. Aber da braucht es in dieser Schrecksekunde eine gewisse Zeit, um innerlich wieder sich zu stabilisieren. Und wie geht das? Es geht durch drei Schritte, sich zu stabilisieren. Der erste Schritt ist die innere Besinnung, einen Raum zu haben, wo Stille ist, einen Raum zu haben, wo ich die Möglichkeit habe, wieder Kontakt zu mir selbst aufzunehmen. Und das geht einfach so, indem ich mir selbst Mut zuspreche, indem ich mich mir zuwenden kann. Und dafür braucht es Zeit, dafür braucht es auch ein Stück Geborgenheit und meistens eben auch sinnvollerweise Stille, weil sonst bin ich zu sehr abgelenkt und zu sehr von mir entfernt. Also das, mich mir zuwenden und ein Stück Stille ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, um mich wieder zusammen zu glauben, um mich wieder zu stabilisieren, ist eine Distanz zu finden zu dem peinlichen Geschehen oder zu dem, was mich einfach halt geschwächt hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt was Falsches gesagt habe, muss ich mir überlegen, war das wirklich nur falsch oder hat das auch eine Berechtigung gehabt? Oder wenn mein Selbstwert im Keller ist, weil ich bei einer Prüfung durchgefallen bin, überlege ich mir danach, nachdem ich eben das negative Ergebnis bekommen habe, was gibt es für Gründe? Aha, ich habe zu wenig gelernt im vierten Kapitel. Kapitel 1, 2 und 3 war gut, aber das vierte Kapitel war einfach, muss ich zugeben, habe ich zu wenig gelernt, ja? Oder habe ich gar nicht gelernt? Ja, dann habe ich auch schon wieder eine Distanz zu diesem Thema gefunden und kann ich mich wieder leichter stabilisieren, habe eine Begründung und es geht mir dadurch dann schon etwas besser. Und der dritte Schritt, wie ich wieder mich innerlich beruhigen kann und mich wieder stabilisieren kann, ist der neue Blick nach vorne. Gut, es war peinlich, ich bin durchgefallen, ich habe da jetzt jemanden verletzt, das ist schief gegangen, ich habe mich blamiert, was auch immer, ich bin in ein Auto reingefahren, ich habe einen Parkschaden verursacht, jetzt habe ich die Folgen zu tragen und muss unerfreulicherweise meinen eigenen Schaden zahlen und den Schaden vom anderen. Ja, einfach ganz ungut, ich bin ein schlechter Autofahrer, denke ich mir dann, nein, das kann jedem passieren und durch diesen Schritt 1 und Schritt 2, auch durch die Selbstdistanzierungsfähigkeit, dann komme ich zu Schritt 3 und sage, gut, wie geht's weiter? Ich überwinde jetzt dieses schlechte Gefühl wieder, diesen Selbstwertzweifel überwinde ich und bemühe mich wieder neu Auto zu fahren und zu sagen, ja, es kann passieren und ich werde das nächste Mal versuchen, genau aufzupassen, aber deshalb werde ich jetzt sehr wohl noch weiter Auto fahren. Es wäre schlecht, wenn ich deshalb nie mehr Auto fahren würde. Nur weil ich einmal einen Parkschaden verursacht habe und sowohl das Auto, dem ich reingefahren bin, als auch mein eigenes Auto dann eben zahlen muss. Ja, so ist es. Wenn ich Auto fahre, kann ein Unfall leider passieren. Ist unerfreulich, aber es gibt's. Und das sind diese drei Schritte, wie ich quasi diese Krone wieder zurechtrücken kann. Und ich habe auch allen Grund, mich selbst anzunehmen, auch wenn ich einen Blödsinn gemacht habe, weil als Christen wissen wir, weil Gott uns liebt, weil er uns geschaffen hat, weil er uns kennt, wie wir sind, dürfen wir wieder neu beginnen, dürfen wir wieder neu uns in die Welt hinaustrauen. Wir brauchen uns nicht einschließen, wir brauchen uns nicht als überflüssig oder als störend in der Welt empfinden, sondern weil Gott uns geschaffen hat und weil er uns liebt, dürfen wir in der Welt sein, dürfen wir in der Welt leben, dürfen wir auch Fehler machen und dürfen wir auch, nachdem wir gefallen sind, wieder aufstehen. Und wir dürfen auch deshalb wieder aufstehen, weil wir wissen, keiner ist perfekt und es hat auch keinen Sinn, total perfekt sein zu wollen, weil das macht uns nur fertig und nur krank und überfordert uns nur. Deshalb ist ein gesunder Selbstwert, ein gesundes Selbstbewusstsein oder eine gesunde Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstvertrauen, das sind alles eigentlich ein und dieselben Begriffe. Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstannahme, alles das ist alles dasselbe, ist ein Zeichen, dass wir innerlich uns dem Leben stellen und dass wir auch mit unserem Leben, so wie es sind, so wie es ist, zufrieden sind. Und ein schwacher Selbstwert, wenn wir in unserem Herzen empfinden, wir sind falsch, unfähig und schlecht, das ist oft so, dass dann Menschen viel mehr leiden, auch für andere leiden, es viel, viel schwerer haben und es für sie viel schwerer ist, sich anzunehmen. Und jeder Mensch stellt sich die Frage nach dem eigenen Wert. Das ist klar. Und für uns Menschen ist wichtig, wie wir über uns selbst denken und wie wir uns sehen und wie wir uns empfinden. Das ist für jeden Menschen, vom Kind bis ins hohe Alter, ist das wichtig. Bin ich im hohen Alter noch zu was nütze? Bin ich noch in der Lage, auch was für andere Menschen zu tun? Werde ich noch gebraucht? Das alles bestimmt den Selbstwert im Alter. Und beim kleinsten Kind, wenn wir die ganze Spanne jetzt von alt bis jung aufspannen, dann geht's beim kleinen Kind, kann ich das schon, ja? Bin ich schon so stark oder so geschickt oder so gut, dass ich das schon halten kann oder tragen kann? Wenn es mir runterfällt, ist halt passiert, ja? Aber ein Kind, das können wir wirklich von den Kindern lernen, die sind viel schneller wieder zusammengeklappt, also viel schneller wieder stabilisiert, weil die denken sich, ja, ist halt runtergefallen, die teure Vase, kann man nichts machen, und ja, bin traurig, weil die Mama traurig ist, aber eigentlich ich selber sage, ja, ich kann es halt noch nicht. Ich kann mich als kleines Kind viel schneller mit unangenehmen Dingen abfinden, als wenn ich größer bin. Warum ist das so? Weil wenn ich erwachsen bin, habe ich einen viel höheren Selbstanspruch. Ein Kind hat nicht so einen hohen Selbstanspruch an sich und ist daher viel bereiter, auch wieder es noch einmal zu probieren, den nächsten Schritt zu wagen und sich nicht selbst abzuwerten. Und unser Problem als Erwachsene ist ja, dass wir uns abwerten, wenn wir einmal einen Fehler gemacht haben. Und dahinter steht eben wieder dieser Perfektionismus. Also unsere Aufgabe ist es, dass wir Selbstannahme ein Leben lang üben. Wir werden nicht mit Selbstliebe geboren, wir müssen es uns erwerben. Und wenn wir da nicht angeleitet werden von den Eltern oder wenn uns die Kindergarten Kameraden und die Schulkollegen uns das abgewöhnen oder uns immer wieder vermitteln, wir sind schlecht, wir sind nicht geliebt, wir genügen nicht, wir gehören nicht zu ihnen dazu, dann werden wir uns schwer tun, auch auf uns zu vertrauen, im positiven Sinn. Und wenn das eben nicht gelingt, auch schon als Kind, diese Selbstannahme, dann sind wir auch nur eingeschränkt fähig, den anderen zu lieben, und auch sind wir auch nur eingeschränkt fähig, dass wir Gott als guten Gott erleben können. Und besonders wir Christen, wir erliegen oft dann der Falle, dass wir Liebe mit Leistung verwechseln. Also wir sind nur dann geliebt, wenn wir was leisten. Das kann sicher auch von der Erziehung kommen, kann aber auch von der moralischen Wertvorstellung kommen, ich muss immer brav sein, ich muss immer alles gut machen, nur dann bin ich von Gott geliebt. Und das ist ein Missverständnis. Gott liebt uns vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Das ist wirklich ein wichtiger Satz. Gott liebt uns vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Und wir verwechseln das oft, dass wir uns von Gott nur geliebt fühlen, ohne Schuld und mit viel Leistung. Erst dann sind wir von Gott geliebt, glauben wir, ja. Aber das Spannende ist, dass Gott sagt, na, ich kenne euch, wie ihr seid, und ich liebe euch vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Und wenn ihr eben gesündigt habt und wirklich eine objektive Schuld begangen habt, dann kommt es zu mir und ich mache es wieder gut. Ich heile euch wieder, ich befreie euch wieder von der Schuld. Und egal, ob ihr was leistet oder nicht, ihr seid schon, weil ihr einfach seid in der Welt, weil ihr geschaffen seid von mir, Gott, liebe ich euch und habe ich euch ins Dasein gerufen, und ich freue mich, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und da müsst ihr nicht noch extra was vorweisen. Aber wir sind halt so getrimmt, auch in unserer Gesellschaft heute, dass wir immer was leisten müssen. Und wenn wir nichts mehr leisten können, wenn wir alt sind oder krank sind oder warum auch immer sonst nichts leisten können, haben wir das Gefühl, wir sind zu nichts mehr nütze, und deshalb ist auch unser Selbstwert dann im Keller. Und das wäre ein Sinn der heutigen Sendung, das wirklich auch wieder einen anderen Blick zu bekommen. Unsere christliche Aufgabe ist es, dass wir uns selbst lieben. Warum dürfen wir uns selbst lieben? Da geht es nicht um den Egoismus. Also es geht nicht darum, dass wir glauben, wir sind die Größten, Besten und Schönsten und alle anderen sind blöd oder nichts und ich bin als Einziger großartig, das wäre falsch verstanden. Sondern Matthäus 22 und ja auch im Alten Testament sind diese beiden Hauptgebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Und ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Also das ganze Alte Testament und auch vieles vom Neuen Testament kann man in diesen beiden Hauptgeboten zusammenfassen. Eigentlich sind es ja drei Gebote, nämlich die Gottesliebe, die Selbstliebe, die der Gottesliebe gleichgestellt ist, und dann folgt erst die Nächstenliebe. Weil ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selber. Wenn ich mich selber nicht liebe, brauche ich auch, hart gesagt, den anderen nicht lieben, weil zuerst muss ich mich um mich selber kümmern, im Positiven, und erst dann kann ich mich um die anderen kümmern, weil sonst werde ich ständig mich um den anderen nur deshalb kümmern, helfersyndrommäßig, um hoffentlich vom anderen geliebt zu werden. Und darum geht es eben genau nicht. Es geht nicht darum, dass ich den anderen nur deshalb liebe, damit ich nicht vom anderen negativ beurteilt werde. Sondern wenn ich einen guten Selbststand habe, wenn ich gut geborgen und gestärkt und stabilisiert bin aus der Liebe Gottes heraus, weil ich mich als geliebtes Kind Gottes erfahre, kann ich von diesem Selbststand, von dieser Sicherheit heraus den anderen Menschen dann auf den zugehen und ihn lieben. Ja, jetzt darf ich bitten um einige Takte Musik und ich in der zweiten Hälfte werden wir dann schauen, wie kann man diese Selbstliebe stärken und den Selbstzweifel minimieren.
Verrutscht zwischen Selbstwert und Selbstzweifel. Das ist das Thema unserer heutigen Lebenshilfesendung auf Radio Maria. Zu diesem Thema spricht Dr. Reinhard Pichler. Und jetzt in der zweiten Sendungshälfte wird es weitergehen, wie wir diese Selbstliebe, den Selbstwert stärken können und die Selbstzweifel minimieren.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wichtig ist, dass Sie sich für heute mitnehmen, dass die Selbstliebe nichts zu tun hat mit Egoismus. Wer glaubt, dass er jetzt ein schlechter Mensch ist, weil er auf sich achten lernt, der ist ein Stück depressiv, muss ich sagen. Der hat dann Schuldgefühle und Schuldgefühle, sage ich ja auch immer wieder, sind keine echte Schuld. Weil wenn ich mich jetzt da deshalb als Egoist selbst beschimpfe, weil ich auf mich versuche zu achten, weil ich auch da bin, weil ich auch mir erlaube, Bedürfnisse zu haben, die Klammer auf eigentlich verboten sind, dann dann muss ich sagen, bitte, jeder Mensch darf Bedürfnisse haben. Natürlich gehört es abgestimmt mit den anderen Menschen. Ich darf nicht brutal jetzt meine Bedürfnisse durchziehen und über den anderen drüber fahren. Das ist dann Egoismus. Aber eine gesunde Selbstliebe ist, dass ich wahrnehmen darf, dass ich auch wer bin und dass ich auch was brauchen darf. Und dafür brauche ich kein schlechtes Gewissen und kein Schuldgefühl haben. Wenn ich den ganzen Tag racker und arbeite, dann darf ich am Abend mir Pause gönnen. Es ist erlaubt. Wenn ich den ganzen Tag etwas getan habe, wo ich mich nicht besonders angestrengt habe, sondern einfach halt das getan habe, was gegangen ist, ja, und ich das Gefühl habe, ich war eigentlich den ganzen Tag faul, dann darf ich am Abend beurteilen, möchte ich jetzt noch was tun, weil ich mich jetzt als faul fühle, oder darf ich mich jetzt trotzdem auch ausrichten, ausruhen und ausrichten auf was Neues. Und wenn ich sagen muss mir selbst, ich bin den ganzen Tag nur faul gewesen, habe nichts getan, jetzt muss ich am Abend fleißig werden, ist die Frage, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich faul bin, oder bin ich einfach nur erschöpft und ist es gut, mich auch mal auszuruhen? Und darf ich auch mal faul sein? Und nehme ich mir einfach morgen vor, wenn ich ausgeschlafen bin, mir dann auch Dinge vorzunehmen, die meine Pflicht sind, zu tun, aber auch wieder langsam, auch in einem guten Tempo, ohne mich zu überfordern, weil ich mir das vornehmen möchte. Wenn ich merke, es geht nicht, dann bin ich immer noch zu erschöpft, dann bin ich vielleicht eben zu krank und dann muss ich auch akzeptieren, dass ich das eben jetzt nicht schaffe. Und wenn ich jetzt eben krank bin, wenn ich zu erschöpft bin, wenn ich bestimmte Dinge nicht hinkriege, warum auch immer, und der Selbstzweifel immer größer wird und ich mich dann bezichtige, ich bin ein Mensch, der das nicht zusammenbringt, ich bin unfähig, ich bin schlecht, ich bin falsch, mit mir kann man ja nichts anfangen, ich gehöre ja ausgetauscht, und ich beginne dann in die Selbstabwertungsspirale zu kommen, um mich immer schlechter zu machen und schlechter zu machen. Was ist dann ganz wichtig? Dass ich das unterbreche, diese Abwertungsspirale. Dass ich sage, stopp, ich bin von Gott geliebt, Gott hat mich so geschaffen, ich habe jetzt nicht genug Kraft, warum auch immer, weil ich krank bin, weil ich erschöpft bin, weil ich den ganzen Tag eh schon viel getan habe, und wenn ich den ganzen Tag nicht viel getan habe und trotzdem erschöpft bin, bin ich eben trotzdem erschöpft, was soll ich machen? Ich kann ja nicht jetzt da, wenn ich kein Benzin habe, auf einmal Benzin herzaubern, jetzt da im Bild gesprochen. Sondern es geht darum zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin, auch wenn ich noch so schwach bin. Und das ist oft schwer, das tut oft sehr weh, und dagegen kämpfe ich, weil ich will viel stärker sein, ich will gesünder sein, ich will viel mehr können, als ich kann. Und das zu akzeptieren, das ist der Prozess der Selbstliebe und der Selbstannahme. Ja, ich bin so schwach, ich muss es akzeptieren. Leider. Es tut mir selbst weh, dass ich so schwach bin, aber ich bin eben so. Und es nützt nichts, das Jammern. Wenn ich mich selbst annehme, wie ich bin, werde ich vielleicht schneller wieder zu Kräften kommen. Und wenn ich nicht schneller zu Kräften komme, weil ich chronisch krank bin oder weil ich eben wirklich einen Burnout habe, dann muss ich akzeptieren, dass ich so und so lang Zeit brauche. Oder wenn ich eine Depression habe. Die Depression wird wieder gut, aber die braucht Zeit. Und ich kann nichts überholen, ich kann nichts überstürzen. Oder wenn ich Selbstzweifel an mir habe, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht, gelingende Beziehungen zu leben. Ja? Da gehören immer zwei dazu oder mehrere dazu, auf jeden Fall mindestens zwei. Und das kann sein, dass ein Teil an mir liegt, ja. Ist auch wichtig, das anzuschauen. Oder es kann sein, dass ich auch akzeptieren muss, dass der andere Mensch einfach mit mir, warum auch immer, nicht mehr zusammen sein will. Und da geht es dann auch darum, dass so schwer es ist, auch zu akzeptieren und nicht mich deshalb schlecht zu fühlen und zu sagen, naja, der will mich nicht mehr oder die will mich nicht mehr, deshalb wird es wahrscheinlich an mir liegen. Nein, es kann auch einfach an diesen Menschen liegen. Und ein Teil an mir, also meistens gehören immer zwei dazu. Aber es kann auch sein, dass ich auch erkennen muss, es liegt wenig an mir und ich kann da nichts ändern. Ich muss es auch jetzt so aushalten, wie ich es eben jetzt traurig, aber doch wahrnehme. Und das sind die wichtigen Schritte, dass ich, auch wenn der Selbstzweifel da ist, ich bereit bin, so wie ich bin, mich anzunehmen. Und das ist die echte Demut. Weil umgekehrt wird Selbstliebe oft in christlichen Kreisen ausgelegt als mangelnde Demut. Das stimmt, wenn es als Egoismus oder als Narzissmus oder als Selbstüberschätzung oder als Eigenlob wahrgenommen wird. In dem Fall stinkt Eigenlob, wenn ich sage, ich bin so großartig, und sowohl ich selber weiß es im Herzen, als auch die anderen merken das, das stimmt überhaupt nicht, wie sich der gibt. Ja? Der übertreibt maßlos, der stellt sich viel besser dar, als er ist. Das stimmt einfach nicht. Dann stinkt Eigenlob. Aber wenn ich Eigenlob so sehe, dass ich sage, es ist ein Geschenk von Gott, dass mir die und diese Gnade geschenkt ist, dass ich gut kochen kann, dass ich gut zuhören kann, dass ich mit anderen Menschen reden kann, dass ich mit anderen liebevoll umgehen kann, dass ich für andere da sein kann, dann ist das nicht Hochmut und nicht Egoismus und nicht Stolz, sondern dann ist es ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß, was ich kann und wer ich bin und was ich nicht kann und was ich nicht bin. Also Selbstliebe ist nicht Egoismus, und der Selbstzweifel muss unterschieden werden. Ist er gerechtfertigt? Habe ich wirklich einfach was Falsches gemacht? Dann geht es darum, Krone zurechtdrücken und wieder diese ersten drei Schritte, die ich am Anfang der Sendung gebracht habe, zu gehen und wieder weiterzugehen und durchzugehen, nicht stecken bleiben in der Peinlichkeit, sondern durch jede Peinlichkeit, durch jede Angst, durch jedes unangenehme Erleben muss ich durchgehen. Wenn ich nicht mich traue, durchzugehen, bleibe ich drin stecken. Und das ist noch viel schlechter, dann verhärtet es und dann wird es immer noch schlimmer. Und das ist eben der Selbstzweifel und die Selbstliebe geht es einfach darum, dass ich in einem gesunden Maß anerkenne, dass mich Gott so geschaffen hat, wie mich geschaffen hat, mit Stärken und Schwächen, und dass ich natürlich mich bemühe, das Gute zu tun, aber dass, wenn was schief geht, ich bereit bin, sofort wieder was zu ändern, mich wieder zu bessern und wieder weiterzugehen, wieder positiv in die Richtung zu gehen, die mich frei macht und die auch wieder die anderen frei macht, dass wieder wir gemeinsam uns in die Augen schauen können, ich mich auch entschuldigen kann. Also Versöhnung ist hier ganz was Entscheidendes, dass ich wieder einen guten, starken Selbstwert bekomme. Und was mir auch noch wichtig ist, bevor ich mich freue, wenn Sie anrufen und wir ins Gespräch kommen über Ihre Erfahrungen, wenn jemand hochsensibel ist, und es gab ja schon einige Sendungen über Hochsensibilität jetzt in Radio Maria, dann schaut das nochmal ein Stück anders aus, weil hochsensible Menschen haben einen noch feineres Sensorium, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und je nachdem, wie sie auch jetzt da erzogen wurden, nehmen sie alles noch viel, viel schärfer und viel auch ein Stück ängstlicher wahr. Und da geht es jetzt auch darum, ganz bewusst zu sagen, ja, ich weiß, ich bin hochsensibel, ich nehme viel mehr wahr, als andere wahrnehmen. Ich nehme schon Stimmungen und Schwingungen, also nicht im esoterischen Sinn, sondern einfach im ganz normalen Sinn, weil ich viel mehr spüren, viel mehr wahrnehmen darf von Gott her, ist auch eine Gabe, nehme ich eben viel mehr wahr, und deshalb fällt es mir schwerer, damit jetzt umzugehen, weil jemand anderer, der nicht hochsensibel ist, der nimmt bei Weitem nicht so viel wahr, damit macht er sich auch nicht so viel graue Haare. Und jemand, der eben hochsensibel ist, nimmt einfach viel, viel mehr wahr und macht sich damit viel mehr graue Haare und viel mehr Sorgen und viel mehr Gedanken, ob er schlecht ist oder nicht. Ja? Und deshalb braucht dieser Mensch, der hochsensibel ist, noch mehr Mut und Vertrauen in Gott, dass es okay ist, so wie er ist. Weil das ist auch eine Last, wenn man so viel wahrnimmt und so viel innerlich spürt. Ja? Also das, damit auch immer dann zu Gott gehen und das alles abzugeben, Jesus auch zu bitten, dass er quasi als Filter zwischen der Welt und mir ist, weil man das sonst alles viel zu stark aufprallt in meine Gefühle und ich damit den Gefühlen nicht so gut umgehen kann. Und wenn dann die Gefühle noch mehr ramponiert sind, ist wieder der Selbstzweifel ärger und der Selbstwert geringer. Und deshalb braucht es für hochsensible Menschen auch noch einen stärkeren Schutz. Ich muss auch als selbst, als Hochsensibler und als einer, der mehr Selbstzweifel hat, mehr Gott um Schutz bitten, dass ich bewahrt bleiben möge vor diesen inneren Angriffen, wo ich mich selbst schlecht fühle. Ja, also ich freue mich, wenn Sie anrufen, darf dich Barbara bitten um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Das ist die 01 710 6016. Wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen möchten, eine Frage stellen möchten an Dr. Reinhard Pichler, rufen Sie an unter 0043 1 710 6016. Wir dürfen die Frau Maria aus Wien begrüßen. Schönen Nachmittag.
Grüß Gott, Frau Maria.
Grüß Gott.
Frau Maria, bevor Sie die Frage stellen, darf ich Sie noch bitten, das Radio im Hintergrund auszuschalten, dann verstehen wir Sie besser.
Ja, ich werde das sofort machen.
Ein paar Takte Musik, bis Sie wieder da sind. Jetzt ist das Radio aus im Hintergrund und ich darf Sie um Ihre Frage bitten, ja. Frau Maria.
Bitte.
Ja, bin ich jetzt zu hören?
Ja, bitte.
Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe gerade diese Überlegungen gehört. Und was mir dabei sofort eingefallen ist, ist, dass wir heutzutage ja sehr stark beeinflusst werden durch die Leistungsforderung, die uns die Technik, die Ökonomie, die Wirtschaft, das tägliche Leben abverlangt. Und dass wir dadurch auch sehr schnell vergessen, dass Gott andere Maßstäbe hat oder andere Anwendungen.
Stimmt. Ja, das ist sehr schön, was du da sagst, liebe Maria, weil Gott schaut einfach mit anderen Augen auf uns als wir.
Ja.
Gell?
Das lernt man kaum. Das wird kaum irgendwo gesagt in dieser Weise, das lernt man kaum. Und infolgedessen ist es sicher auch ganz schwierig oder nicht so einfach, diese Zweiteilung, Gott sieht mich, wie denkt er über mich, wie denke ich, und das tägliche Leben, der Beruf und die Arbeit und was alles zu machen ist, verlangt dies und jenes. Und das ist nicht immer das Gleiche. Und die Qualitäten, die verlangt werden, heutzutage werden so deutlich dargestellt, dass diese Andersheit, die Gott verlangt, kaum sichtbar wird.
Ja. Wie gehst denn du mit Selbstzweifeln um?
Mit Selbstzweifeln? Also ich muss ehrlich sagen, sind damit gemeint Selbstzweifel, die mein Können betreffen, oder?
Ja, das Können zum Beispiel.
Also, ich bin schon ziemlich alt und infolgedessen weiß ich schon, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe also diese Schwierigkeiten kaum mehr. muss ich sagen. Ich hatte früher viele, natürlich immer. Ich habe viel mehr daran gedacht, dass ich etwas nicht kann, was alles notwendig ist und was alles sein sollte und was man machen sollte. Aber jetzt, nein, das trifft mich eigentlich kaum.
Das heißt, man kann im Alter eine innere Sicherheit auch sich von Gott schenken lassen, dass man weiß, was geht und was geht nicht und nimmt alles an, was kommt.
Ja, das ist richtig. Ja, weil das Alter ganz andere Formen der Empfindung entwickeln kann, die auch notwendig sind oder die sich ergeben, dadurch, dass man eben durch das Alter vieles anders sieht, als es vorher gewesen ist. Mhm. Und weil man Dinge erlebt, auf die es ankommt und die sind anders als das, was man vorher erlebt hat.
Schön.
Ja, das ist wirklich schön. Und das hat mich sehr gefreut, wie ich das gehört habe, wie du das gesagt hast.
Ja.
Ja.
Danke für deinen Anruf und
ich danke
alles
auch.
Gute.
Alles Gute ebenso.
Grüß dich.
Und danke vielmals.
Grüß dich.
Grüß dich.
Die Frau Renate aus Oberösterreich.
Grüß Gott, Frau Renate.
Grüß Gott. Ich habe einen Vortrag gehört und das hat mir sehr gefallen, hat mir auch vom Herzen gesprochen. Aber wie mag ich das umsetzen? Ich sage, bei mir fällt immer das Umsetzen. Ich weiß es, aber ich setze es nicht um. Es ist ganz gleich, ob Selbstwert, ob Vertrauen, ob, ja, da holt mir alles andere ein. Und nicht, dass ich das nicht weiß und ich höre mir viel an, aber ich kann es nicht umsetzen. Es wird besser, wie die Dame jetzt von mir gesagt hat, im Alter wird es besser. Das Alter lehrt einem, dass man demütig wird, dass man nachgibt, dass man, aber ich war so viel und da bin ich oft, und ich war oft ganz komplett am Boden. Ich wäre am liebsten halt nicht munter geworden.
Also,
am liebsten hätte ich die Jahre her oder geschlafen, am liebsten hätte ich halt geschlafen, oder waren Operationen, oder was da wie war, aber man denkt, wenn sie mich nicht mehr aufwickeln.
Ja. Also, danke für die ganz wichtige Frage. Wenn man Sachen nicht umsetzen kann, wenn es einem überhaupt nicht gelingt, und zwar nie gelingt, ja, dann kann sein, dass eine Verletzung aus der Kindheit ist, dass man das schlicht und einfach nicht gelernt hat. Ja? Also Verletzung meine ich jetzt, dass etwas fehlt aus der Kindheit, dass man das mein Papa, meine Mama nicht beigebracht hat oder aus mir auch nie vorgelebt hat, dass ich es auch nie gelernt habe. Und ich habe es auch später nur schwer erlernt. Es kann sein, dass ich, wie ich ganz, ganz klein war noch, ja, also ein Säugling, ja, dass ich stundenlang geschrien habe, dass keiner zu mir gekommen ist und mich gefüttert hat, ja. Egal ob Brust oder Flasche, ich habe immer riesen Angst gehabt, dass ich verhungere, ja. Und diese tiefe Urangst kann der Grund sein, warum ich bis ins hohe Alter, Jahrzehnte, immer ein Misstrauen habe, ja? Zum Beispiel, ja.
Ja, da speichere ich etwas an. Da muss ich an etwas denken, dass das Kleinkind sehr krank war. Meine Mutter hat viel Arbeit gehabt und bei der Nacht habe ich recht gehört.
Sehen Sie, das kann ein Grund sein.
Ich möchte gar nicht sagen, was ich einmal zu meiner Mutter gesagt habe. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es könnte ein Grund sein, ja.
Genau. Und wenn das ist, dann gibt es Gott sei Dank beim lieben Gott die Möglichkeit, dass man das hintragen kann, hinhalten kann, einen Priester bitten kann, dass er ein Heilungsgebet spricht über diese Zeit. Und bei Gott gibt es ja keine Zeit. Für ihn ist 1000 Jahre wie ein Tag. Und er kann in diese Situation damals, wie sie als kleines Mädchen krank waren, hineinkommen und sie heilen in dieser furchtbaren Einsamkeit und Not und Verzweiflung und Ängstlichkeit. Und dann kann es sein, dass sie jetzt im hohen Alter merken, jetzt wird es ruhiger, jetzt kann ich mehr vertrauen, jetzt kann ich die Dinge besser umsetzen.
Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich hätte noch eine Frage. Der Kopf, um mein Kopf, der sinkt immer hinunter. Mhm. Wenn ich in der Kirche sitze oder was, ich habe meinen Kopf immer fast ganz
vielleicht. Ja, genau, also das ist auch dasselbe.
Menschen sitzen so gerade in der Kirche und mir fällt es so schwer, dass ich den Kopf gerade halt.
Also das Erste ist einmal annehmen, also der Kopf sinkt ihnen deshalb, weil sie in sich sein wollen. Sie wollen bei sich sein, sie wollen bei Gott sein, sie wollen gesammelt sein und deshalb ist es einmal nicht negativ, dass der Kopf sinkt. Das ist okay. Ja? Sie sind ganz gesammelt, ganz innerlich ausgerichtet auf das Innere und nicht aufs Äußere. Und wenn der sinkende Kopf ausschaut, wie wenn sie traurig wären, dann können sie einmal Gott bitten, dass Gott diese innere Sammlung, die er ihnen eigentlich schenkt durch den sinkenden Kopf, da ihnen noch eine Fröhlichkeit hineinschenkt, damit sie in dieser inneren Sammlung fröhlich werden. Und wenn sie dann in dieser inneren Sammlung sind, also ganz bei Gott sind und dann von Gott eine tiefe Freude, eine tiefe Erfüllung geschenkt bekommen, werden sie merken, wird der Kopf automatisch nach oben gehen.
Ja.
Also Gott um die Freude bitten. Und zwar aus der Sammlung heraus. Ja?
Ja.
Nicht um die äußere Freude, sondern um die innere Freude.
Ja.
Dann werden spüren, der Kopf geht von selber auf.
Ja, mir hat sogar schon wer angesprochen auf das und mir fällt es ja selber auf, sehr viele Menschen, die sitzen in der Kirche, der Kopf ist gerade und mir gelingt halt das, ja, nicht leicht. Selten gelingt mir das. Aber ja, also, dann sage ich danke, ich habe wieder was, wo ich daran arbeiten kann. Danke.
Alles Gute Ihnen, viel
Ihnen
Sieg.
Ihnen auch, danke.
Wiederhören.
Vielen Dank, Frau Renate. Ich darf noch einmal einladen, anzurufen, wenn auch Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung zum Thema Wenn meine Krone verrutscht zwischen Selbstwert und Selbstzweifel. 01 710 60 16. Ihre Frage beantwortet gerne Dr. Reinhard Pichler. Frau Hildegard aus Niederösterreich ist in der Leitung. Schönen Nachmittag.
Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Herzlichen Dank für Ihren wirklich wertvollen Vortrag. Meine Frage wäre nur, Sie haben das angedeutet, ich wollte doch immer, und das ist auch so weiterhin, den anderen Menschen alles recht machen und auch überall präsent sein und für die Eltern Menschen da sein und so weiter. Alles okay, nur im Unterbewusstsein ist dann so, dass man hofft, dass man den anderen liebt, dass sie einem lieb gewinnen. Es ist unbewusst. Und das Bewusste ist, dass man die eigene Selbstliebe dann irgendwo umgeht. Das war meine Frage.
Ja, genau. Also vielen Dank für die wichtige Frage. Das ist die Sehnsucht in jedem Menschen von uns, dass wir geliebt werden. Ja? Und deshalb tun wir den anderen Gutes in der Hoffnung, dass wir geliebt werden. Aber wenn wir den anderen Gutes tun, wir werden nicht geliebt, dann sind wir verwirrt. Weil dann denken wir uns, jetzt bemühen wir uns eh schon so und dann werden wir trotzdem nicht geliebt. Und dann wenden wir das oft gegen uns selbst. Und da erkennen wir dann, dass es nicht darum gehen darf, dauernd beim anderen zu sein und uns vom anderen die Liebe zu holen oder fast zu kaufen. Dadurch, dass ich lieb bin, kaufe ich mir ein Stück Liebe vom anderen. Sondern es geht darum, weil ich mich von Gott geliebt fühle, deshalb bin ich auch für andere da. Aber ich brauche den anderen nicht, um mich geliebt zu fühlen. Das ist der Riesenunterschied.
Das ist der Unterschied.
Ja, das ist der Unterschied.
Ich brauche den anderen nicht,
um mich geliebt zu fühlen.
Um mich selbst geliebt zu fühlen.
Genau, weil ich bin von Gott schon geliebt und weil ich von Gott geliebt bin, kann ich mich selbst lieben.
Aha.
Also wenn mich kein Mensch auf der Erde liebt, bin ich trotzdem von Gott geliebt. Ist nicht leicht, aber das Wesentliche ist, Gott allein genügt. Er hat mich zuerst geliebt, er hat mich geschaffen. Ja? Und wenn mich sonst kein Mensch auf der Erde lieben würde, es genügt, dass Gott mich liebt. Und
die Haltung einnehmen, dass ich zuerst in meinen Bedürfnissen wichtig bin.
Genau, ganz genau.
Ist das so, Herr Doktor?
Ja, danke vielmals. Alles, alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Fiat Gott, wiederhören.
Und wir begrüßen die Frau Johanna aus Wien.
Grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe auch eine Frage, ob das vielleicht auch psychisch zusammenhängt. Ich habe jetzt einen ganz starken Schnupfen gehabt, wo es immer nur runtergetropft ist. Da habe ich so 15 Taschentücher gebraucht. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kommt nur Dickes herunter und habe auch schon über 15 Taschentücher gebraucht. Und es hört mir nicht auf, obwohl ich Tropfen habe, obwohl ich einen Hustensaft habe bekommen gestern vom Arzt.
Ja.
Aber es nimmt kein Ende.
Also Sie wissen, ein Schnupfen dauert, wenn man ihn behandelt mit Medikamenten, 14 Tage. Und wenn man ihn gar nicht behandelt, dauert er 2 Wochen.
Das ist aber schon 2 Wochen. Und es kommt noch immer so viel herum.
Momentan ist es hartnäckig. Also es gibt jetzt hartnäckige Viren und Keime. Und das braucht dann einfach halt auch möglicherweise ein bisschen länger als 2 Wochen. Aber keine Sorge, es wird wieder. Schauen Sie halt einfach, dass Sie es warm halten und dass Sie...
Ich würde gerne mal in die Kirche gehen, soll ich das noch nicht?
Tun Sie über Radio Maria jetzt mal Messe hören.
Ja, tue ich echt. Ja.
Und wenn Sie dann merken, es geht Ihnen deutlich besser und Sie sind wieder kräftiger, dann wieder in die Kirche gehen, würde ich empfehlen.
Aha, Dankeschön.
Alles Gute.
Danke, Ihnen
auch. Gute Besserung, gell?
Danke.
Bleiben uns noch circa 10 Minuten Zeit in der Sendung Lebenshilfe, also auch noch genug Platz für Ihre Frage. Rufen Sie an unter 01 710 60 16. Sie dürfen wir als nächstes begrüßen. Schönen Nachmittag.
Auch einen schönen Nachmittag. Grüß dich, Reinhard.
Schönen Nachmittag.
Ich habe jetzt während der Sendung die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Sache mit dem Selbstwert in den ländlichen Gegenden vielleicht noch ein bisschen schlechter ausgeprägt ist.
Ja.
Oder Schwäche. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, stimmt. In dieser Angelegenheit, also und zwar ist mir meine Nachbarin im Burgenland eingefallen. Wir sind beide so aufgewachsen, also sie ist 5 Jahre, ich bin 60, sie ist 65. Wir sind beide so aufgewachsen, nicht geschimpft, ist grob nur.
Ja, stimmt.
Und sie hat vor 10 Jahren noch, also bis sie 55 ungefähr war, hat sie noch immer das Gefühl gehabt, sie hat im Leben nichts geleistet und sie ist ja nicht einmal vor das Tor hinausgekommen. Die Frau hat 4 Kinder geboren, großgezogen. Der Mann war immer nur Freitagabend bis Sonntagabend zu Hause. Der hat auswärts gearbeitet. Sie hat sich um die Eltern gekümmert, sie hat sich um die Großeltern gekümmert. Und erst als die großen Tragödien in der Familie eingetroffen sind, das heißt plötzlicher Tod der Mutter, lange Pflege des Vaters, also schwierig zu pflegen, krebskranke Tochter bei der dritten Schwangerschaft, also als sie das dritte Kind
furchtbar,
schwanger war. Es ist so, mittlerweile hat die Tochter 5 Kinder, Schwiegersohn mit 40 gestorben. Und jetzt erst, seit dieser Zeit, höre ich das nimmer, das sagt, ich habe nichts gemacht und ich habe nichts. Also, ja, noch dazu gekommen ist, dass wir beide zwei ältere Brüder haben, die ja auch nicht unbedingt dazu beigetragen haben. Ja, die haben uns schon gesagt, wo wir hingehören.
Ja.
In der Kindheit und Jugend. Und erst durch diese, und immer gläubig, also tiefgläubig, die Frau, und erst durch diese Schicksalsschläge kann ich sagen, dass sie vergessen hat, dass sie eigentlich, oder dass sie drauf, sie ist ja noch gar nicht drauf gekommen, glaube ich, aber dass das nicht mehr aus ihrem Mund herauskommt, ich bin jetzt fast da gar nicht rausgekommen, was habe ich denn schon gemacht im Leben und so weiter und so fort.
Mhm. Ich glaube, das ist auch so, wie die erste Hörerin gesagt hat, also die erste Anruferin gesagt hat, im Alter kriegst du dann auch einen gewissen Abstand und merkst, okay, es ist schon viel passiert. Ja? Du schaust dann ein Stück zurück aufs Leben und merkst eigentlich, was ich alles gearbeitet habe und was ich alles getan habe und was alles aber auch Gutes passiert ist, was auch alles Schweres war. Und ich habe das alles überlebt und ich bin immer noch gläubig und so. Also da kriegst du dann auch aufgrund dieser Selbstdistanzierung des ganzen Lebens, Rückblick aufs ganze Leben, kriegst dann auch das Gefühl, na, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Ja. Und das ist ja auch bei den 8 Lebensphasen vom Eriksen, ist dann auch in der 7. Phase eben Lebensekel oder Integration des bisherigen Lebens und durch diese Integration des bisherigen Lebens kriegst du auch mehr Selbstwert, irgendwie fast automatisch. Ja. Aber es gibt auch Menschen, es gibt auch Menschen, die eben dann in diesen Lebensekel verfallen und die dann alles schlecht sehen, die dann nur jammern und früher war alles besser und die heutzutage ist alles schlechter und so weiter. Ja. Also Gott sei Dank gibt's wirklich, wie du sagst, einige Menschen, die ihr Leben dann schaffen zu integrieren mit all den Guten und Schlechten.
Ich überlege mir, dass ich es beim nächsten Einkehrtagen zu den 8 Lebensphasen vielleicht schaffe, dass ich es mitnehme.
Genau, sind von Frau Leichnam bis Sonntag nach Frau Leichnam im Pinkerfeld.
Ja, danke schön.
Schön, danke für den Anruf.
Alles Gute. Danke,
und wir dürfen noch eine Anruferin aus Niederösterreich begrüßen. Bitte.
Hallo?
Ja, bitte, geht schon.
Ja, guten Tag.
Grüß
Gott. Ich hätte noch eine Frage zu Selbstwert, und zwar wenn jetzt ein Selbstwert, wenn man nicht so gesegnet ist mit Selbstwert, wenn man immer sehr schnell an allem zweifelt und gerade jetzt in der Partnerschaft immer das Gefühl hat, man hat das jetzt verursacht, man hat das jetzt irgendwie wieder so weit gebracht, dass es eben wieder Streit gab und so weiter, und man lebt aber in einer Partnerschaft, wo immer wieder der Mensch, den man eigentlich sehr liebt oder der einem auch liebt, immer wieder sehr an seinem Selbstwert rüttelt, indem er einem sagt, wie schlecht man ist oder wie falsch man die Sachen macht, kann man da, wenn man sich auf Gott hinwendet, trotzdem in Selbstwert wachsen? Oder ist das einfach wirklich ein Teufelskreis, wenn man immer wieder hört, wie schlecht man ist und eben selbst dann auch noch sich die Peitsche gibt, so jetzt bildlich gesprochen?
Ja, danke. Ja, also danke für die super Frage. Die Frage ist ganz wichtig und die hätte ich auch fast vergessen und nicht gut im Blick gehabt. Danke vielmals. Also es geht darum, wenn ein Partner mich dauernd runtermacht und schlecht macht und ich liebe diesen Partner, ja, dann bin ich ja von ihm ein Stück abhängig. Und dann kann der Partner ein Stück mit mir machen, was er will, weil er sich meiner sicher ist. Und da geht es dann auch wirklich darum, macht er sich größer durch mich, also ist er eigentlich egoistisch und narzisstisch, also macht er mich klein, damit er groß werden kann oder groß sein kann, oder ist er einfach nur so ungeduldig mit der ganzen Welt und mit dem ganzen Leben, was halt im Alltag so hereingespült wird, dass er seinen Frust an mir auslädt, indem er mich klein macht, um sich über Wasser zu halten. Und müsste eigentlich nicht sagen, mir ist alles zu viel und ich pack das nicht mehr und hilf mir, damit ich da irgendwie rauskomme aus meiner Misere. Und damit er da nicht hinschauen muss auf seine Schwäche, macht der andere schlecht, um selber groß zu bleiben, scheinbar.
Aber es gibt ja dann immer dieses Quäntchen Wahrheit, das immer da auch da drinnen steckt, in diesem Nörgeln, in diesem
Aufregen. Ja, aber Sie sagen richtig Quäntchen, ja? Und Quäntchen ist winzig, ja, winzig, winzig, winzig. Und er stellt so dar, wie wenn das ein riesiger Berg wäre.
Ja, genau.
Und da muss man dann auch sagen, Quäntchen ist Quäntchen, ja, aber nicht Berg. Und also das ist eine narzisstisch-depressives Beziehungsmuster, wo eben der Narzisst die depressive Partnerin, oder ich sage nicht, dass jemand eine Depression hat, sondern ich sage nur, dass er dass eher Schuldgefühle da sind, schneller, dass er was das auf sich bezieht, dass man eher das Gefühl hat, man macht es eher falsch als richtig. Ja,
eben. Genau.
Und dann kann eben einer, der narzisstisch ist, wunderbar aus einem Quäntchen einen Riesenberg darstellen. Man hat das Gefühl, boah, das ist wirklich ein Riesenberg statt Quäntchen. Und da geht es einfach darum, die richtige Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung. Ja, Quäntchen ist richtig. Ich habe ihm schon Anlass gegeben, sich zu ärgern. Ich habe schon auch jetzt ein Wort zurückgesagt. Ja? Mhm. Aber dass da so ein Orkan zurückkommt oder so eine brutale Ansage, oder dass er mich so vernichtet, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist lieblos und das macht mich nur noch depressiver, noch erschöpfter, noch verzweifelter, noch kleiner, noch selbstwertschwächer.
Mhm.
Und dagegen
aber kann Gott, wenn man sich da Gott hinwendet, kann einem Gott dann doch, hat der Möglichkeit, da an mir zu arbeiten, wenn ich mich aber andererseits diesen Peitschenschlägen da aussetze? Weil das sind ja so verbale Peitschen. Also
sind ja Gott ist immer da. Aber wenn ich Gott nicht handeln lasse und wenn ich mich nicht von Gott aufrichten lasse und wenn nicht Gott mein Schutz ist und mit Gott überspringe ich Mauern und so, wenn das nicht ist, verstehen Sie? Dann Gott schweigt dann. Gott schlagt es nicht mit der Peitsche drein, ja? Mit der Peitsche drein schlagen tut der andere, ja? Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach auch zu vertrauen, weil Gott mich liebt, darf ich auch meinem Partner Nein sagen. Und wenn er mich um Gottes Willen Hilfe, Hilfe verlassen würde, weil ich ihm jetzt einmal gewagt habe, Nein zu sagen, ist das mein schwacher Selbstwert. Wenn ich einem Narzissten widerspreche und ihm sagt, du, hör mal auf dich selber, das ist unfair, wie du jetzt bist, ja, wird er zwar sagen, stimmt nicht, aber im Herzen wieder nachdenken, überlegen und das nächste Mal wird es besser werden. Ja? Weil ein Narzisst braucht eine Grenze. Auch wenn ihnen die Grenze unerhört und brutal und voll frech vorkommt, wenn sie den Narzissten nicht bremsen, wird er immer noch brutaler. Der gehört gebremst.
Ich muss leider an dieser Stelle unterbrechen. Wir haben noch 30 Sekunden von unserer Sendezeit, die wir heute mit diesem interessanten Thema noch weit ausdehnen hätten können. Ich sage danke Dr. Reinhard Pichler und allen, die sich beteiligt haben in der zweiten Hälfte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wer es nachhören möchte, gerne auf unserer Radiothek radiomaria.at. Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen, Barbara Rummel.